SWR 2 Leben.
Den Abend des 4. August, kurz nach 18.08 Uhr, werden Bernhard Hielenkamp und Pascal Fachri wohl nie vergessen. Pascal ist in ihrer gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Badaro in Beirut, etwa 3,5 Kilometer vom Hafen entfernt. Dort lebt das Paar seit 5 Jahren und in wenigen Tagen will die Familie nach Deutschland zurückkehren.
Ich war zu Hause am Einpacken und dann habe ich erstmal ein ziemlich starkes Erdbeben gefühlt. Also das ganze Haus hat sich hin und her bewegt. Und ich habe mich gefragt, ob ich in die richtige Ecke bin, um mich von diesem Erdbeben zu schützen. Und dann kam der Knall und das war unglaublich stark. Ich habe wirklich das Luft gefühlt an meine Haut und ich habe zerstörte Glas gehört überall. Das Glück war, dass ich Klimaanlage nicht mag und ich hatte alles aufgemacht und deshalb war bei uns nichts kaputt gegangen. Und ja, nach dem Knall, ich stand da zitternd. Was?
Zum gleichen Zeitpunkt sind Bernhard und die beiden kleinen Kinder im Rimal Beach Resort. Diese Badeanstalt mit Blick auf Palmen und Strand befindet sich an der Küste, rund 12 Kilometer Luftlinie vom Hafen entfernt.
Ich habe den ersten Knall gehört. Ich saß vor dem kleinen Haus, das wir dort haben, vor dem Apartment. Und dann, der war schon relativ laut, der Knall. Und dann kam der zweite, noch sehr viel stärkere Knall. Und ich habe in die Richtung, wo der Knall herkam, geguckt. Normalerweise konnte man von dort aus Beirut über das Meer sehen. Aber auf einmal war Beirut nicht mehr zu sehen, weil, wie ich später dann wusste, dort der Qualm und die Staubwolke die Sicht auf Beirut versperrt hat.
Währenddessen inspiziert Pascal die Schäden in der Wohnung im 5. Stock des Wohnhauses.
Und ich habe geguckt in den Zimmern, aber es gab nur Stau überall und... Aber es gab nichts Zerstörtes, außer eine Tür, die ein bisschen kaputt war. Und dann ich habe nach unten geguckt und gedacht, ach, es ist kaputt hier. Dann war die Explosion in unserem Gebäude. Das hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, bevor ich mich umgeguckt habe und habe gesehen, dass die ganze Straße voll Glas war. Dann rief mich meine Mutter an und meinte, es gab eine Explosion in Sodeco. Sie hat Sodeco gesagt, einfach weil mein Bruder dort mit seinem Auto unterwegs war und alle Autos um ihn herum waren kaputt. Sein Auto Gott sei Dank nicht. Das ist eine große Jeep, die ziemlich stark ist.
Der zentrale Stadtteil Sodeco ist etwa 1 Kilometer von Pascals Wohnung entfernt. Am Swimmingpool fragt sich inzwischen Bernhard, was hinter der Explosion stecken könnte.
Die erste spontane Reaktion war, dass es unter Umständen ein Flugzeugangriff war. Offensichtlich ein israelischer Flugzeugangriff. Aber es gab keine Flugzeuge. Ich habe nichts gesehen.
Bernhard kenne ich seit fast 30 Jahren. Pascal seit 12 Jahren. Vielleicht deswegen sitzen wir keine 2 Wochen nach der Explosion zusammen in ihrer Mietwohnung in Berlin. Und die beiden erzählen zum ersten Mal ausführlich, wie sie die Detonation erlebten, die fast 200 Menschen tötete, 6.500 Verletzte und 300.000 obdachlos machte. Auf ihrem Hochzeitsfest in Berlin durfte ich eine kurze Rede halten, was für mich als Israeli und wohl auch für Pascals Familie ganz besonders war. Das erklärt wohl, warum Pascal so verlegen auf die Frage reagiert, was ihr erster Gedanke nach der Explosion war.
Ich habe gedacht, Israel bombardiert uns, weil das ist das Starke, was wir erleben normalerweise. Und ich habe einfach gewartet, bis die nächste Rakete, es war keine Rakete, aber so war mein Gedanke, kommt. Und als ich gar nichts mehr gehört habe, habe ich ein bisschen angefangen, mich zu bewegen, um zu gucken, was da los ist.
Bernhard ist noch in der Badeanstalt.
Ich bin sofort zum Fernseher gegangen, habe ihn angemacht und dann große Explosion im Hafen. So stand es auf dem Bildschirm.
6 Jahre lang lagerten im Hafen von Beirut über 2500 Tonnen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat. Die Zollbehörde alarmierte die Justiz 6-mal, aber geschehen ist nichts. Einige Beamte wurden inzwischen zwar festgenommen und die Ermittlungen laufen. Dennoch ist Bernhard, der im Libanon der Landesbeauftragte des Forums Ziviler Friedensdienst war, skeptisch.
Ich glaube, der Druck ist da, dass sie einen Prozess machen, um eben bestimmte Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Es würde mich wundern, ich hoffe es aber.
Bernhard arbeitete in Beirut in den Jahren 1998 bis 2008 unter anderem für das Orient-Institut. Dort lernte er 2001, kurz vor 9/11, wie er noch weiß, Pascal kennen.
Das Casablanca ist ein schönes Restaurant in einem alten Beiruter Haus, was direkt auf das Mittelmeer schaut und sehr geschmackvoll eingerichtet ist. Es ist ein sehr netter Ort mit ökologischem Essen und geführt wird es von einem Lesbenpärchen. Also wirklich ein Stück alternatives Beirut.
Bernhard neigt nicht dazu, von den guten alten Zeiten zu schwärmen. Seine Erlebnisse in Beirut vor 10 bis 20 Jahren helfen jedoch zu verstehen, warum die neuen Zeiten dort so schlecht sind.
Am Anfang meiner Zeit, also in den 90er Jahren im Großraum Beirut, habe ich noch gebadet. Das mache ich nicht mehr. Also wenn ich 30 Kilometer um Beirut herum ins Wasser gehe, dann glaube ich, dass ich mich in Gefahr begebe. Also ich habe das mal gemacht. Danach hatte ich keinen Ausschlag, aber ein Jucken. Also es ist doch sehr, sehr traurig, wie die Abwässer ungeklärt ins Wasser geleitet werden.
Und deswegen schwimmen Bernhard und seine Familie im weit entfernten Beach Resort und nicht an einem nahegelegenen Strand. Im Sommer 2008 zog das Paar nach Deutschland, wo es kurz danach heiratete. Schon damals lehnten die beiden die libanesischen Spielregeln ab, die Menschen als Angehörige einer religiösen Gemeinschaft betrachten.
Wie in vielen ehemaligen Staaten des Osmanischen Reiches gibt es keine Zivilehe. Das Personenstandsrecht beruft sich auf das religiöse Recht jeder konfessionellen Gruppe. Und im Libanon ist es so, wenn ich im Land heiraten will, dann muss ich eben zu den religiösen Gerichten gehen und kann nicht zivil heiraten. Wir haben in Deutschland geheiratet.
Deswegen?
Deswegen auch, ja.
Dem langen Arm der libanesischen Gesetze konnten sie dennoch nicht entkommen. Bernhard analysiert nüchtern und klar.
Das Nationalstaatsrecht so ausgerichtet, dass man nur über die männliche Linie die Staatsbürgerschaft bekommt. Selbst unsere Kinder sind nicht Libanesen. Also Kinder von libanesischen Müttern werden nicht Libanesen. Es gab politische Versuche, das Nationalstaatsrecht zu ändern, dass zumindest die Kinder die Nationalität bekommen. Und am Anfang jeder Präsidentschaft sagt der neue Präsident, er wird es einführen. Aber am Ende seiner Präsidentschaft ist es immer noch nicht eingeführt.
Pascal ist inzwischen Libanesin und Deutsche. In diesem Punkt, in unseren beiden langen Gesprächen, erlebe ich sie so emotional wie nie zuvor.
Die Frauen dürfen die Staatsangehörigkeit an ihre Kinder nicht geben. Ich darf meine Kinder und auch an Bernhard die Staatsangehörigkeit nicht weitergeben.
Und wie ist es für dich?
Auch schlimm. Ich meine, ich finde das furchtbar, dass sie offiziell nicht Libanesen sind, dass das Land sie nicht erkennt, obwohl... Ich meine, ich bin Libanesin und ich bin die Mutter, ich habe sie auch getragen. Aber die Gesetze, wenn es um Frauenrechte geht in Libanon, die sind wirklich furchtbar. Ich meine, die Kinder gehören offensichtlich der Mann.
Was heißt, die Kinder gehören dem Mann?
Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns scheiden lassen, auf eine bestimmte Zeit müssen die Kinder zu Männern gehen. Die bleiben nicht mit der Mutter. Auch in praktischen Sachen, ich darf alleine kein Bankkonto für meine Kinder öffnen. Ich muss die Erlaubnis von dem Vater haben.
Die Rolle der Frau in einer Männerwelt. Die Jahre in Berlin nutzte Pascal, um in Paris im Fachbereich Film gerade dieses Thema zu erforschen.
Ich habe meine Doktorarbeit im Bereich Film Studies an der Sorbonne Nouvelle geschrieben und das war über Hollywood-Horrorfilme und ihre Heldinnen, also Gender und Film Studies. Das Stereotyp von Frauen in Horrorfilmen sind die, die schreien und die am Ende sterben, aber das Horrorfilm ist eine der ersten männlichen Genres, der fast immer eine weibliche Heldin hatte.
Nach 7 Jahren kehrte das Ehepaar zurück nach Beirut. wo die Korruption und das Desinteresse der libanesischen Politiker wortwörtlich zum Himmel stank. Bernhard über den Sommer 2015.
Es gibt dieses tolle Foto von dieser riesen weißen Schlange von gehortetem Müll, die dort aufgebaut worden ist. Neben dem Hafen übrigens, gar nicht weit von dem Ort, wo die Explosion jetzt war. Dort wurde der Müll zwischengelagert. Und das war sozusagen unser erstes Bild. Diese oft 12 Meter hohen Müllberge mitten in der Stadt, die gestunken haben wie die Pest, und Müllcontainer, die man gar nicht mehr sehen konnte, weil rechts und links und auf dem Container so viel Müll lagerte.
Bernhard und Pascal erzählen vom Gestank in ihrem gutbürgerlichen Stadtteil Badaro.
Die Müllcontainer wurden nicht geleert oder nur selten geleert. Deswegen quoll der Müll bei uns im Viertel über, auch bei uns zu Hause. Dann hat die Stadtverwaltung mit Bulldozern das abtransportiert an dieser Zwischenlager.
2015 wurde wegen der Müllkrise wieder demonstriert und die Demonstranten wurden unterdrückt nach vielleicht 2 Monate oder sowas Demonstrationen.
Hat sich der Libanon, den Bernhard zum ersten Mal bis 2008 erlebte, bei seinem zweiten Aufenthalt verändert?
Auf jeden Fall ist es ein anderer Libanon. Seinerzeit war es ein Libanon ohne syrische Flüchtlinge, aber mit syrischen Soldaten. Bis 2005 war Syrien Hegemonialmacht im Libanon. Seinerzeit war der syrische Geheimdienst und auch die Angst vor politischer oder geheimdienstlicher Unterdrückung war überall da. Die Medien waren nicht so frei wie heute. Es ist sehr viel freier geworden, das Land. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr viel zerspaltener geworden.
Besser verdienende Syrer reisen inzwischen weiter nach Europa. Geblieben sind die ärmsten Syrer, deren Kinder Pascal mit ihrem neuen Projekt zu gewinnen versuchte. 5 Jahre arbeitete sie für das einzige Programmkino in Beirut, Metropolis.
Ich habe ein Projekt für sie geführt, das hieß Cinema on the Road, und wir haben Filmvorführungen für marginalisierte Kinder organisiert. Die Idee war, Kinder, die nie die Möglichkeit hatten, im Kino zu gehen, also das Kino zum Kinder zu bringen. Und wir haben Filmvorführungen für syrische Flüchtlingskinder und palästinensische Flüchtlingskinder, aber auch für libanesische Kinder, die aus sehr schwierigen sozialen Umfelden kamen. Manche waren nie im Kino, sie hatten Angst, wenn das Licht ausgemacht wurde. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man seine Perspektive öffnet, dass sie auch ein bisschen Normalität in ihrem Leben bekommen.
Zu Bernhards Arbeit in Beirut gehörte auch die Aufarbeitung des Bürgerkriegs im Libanon zwischen muslimischen und christlichen Milizen, dem 90.000 Menschen zum Opfer fielen. Das Thema wurde lange verschwiegen.
Libanon ist ein konfessionelles Land. Jede Konfession hat ihre eigene Narrative zum Krieg. Im Gegensatz zu Deutschland, wo es einen Besiegten gab und es gab Siegermächte, aber es gibt keinen Sieger des Bürgerkriegs. Teil des Workshops zu dem Handbuch Memory of War ist oft die Einladung von ehemaligen Kämpfern, die jetzt sich organisiert haben in einer Organisation Fighters for Peace. Und die sprechen über ihre Erfahrungen und den Prozess, den sie durchgemacht haben nach dem Krieg, wie sie sich von der Gewalt eben losgesagt haben und jetzt gewaltlos in der Gesellschaft für Frieden kämpfen. Das sind Kämpfe aus verschiedenen Seiten. Das Bewusstsein für die Taten in der Vergangenheit ist da, aber sehr oft wird nicht darüber gesprochen, was passiert ist.
Bernhard erzählt, wie seit August 2019 auch Pascals Verwandte, die zur Mittelschicht gehören, von den Folgen der Wirtschaftskrise und des Staatsbankrotts erschüttert wurden.
Wenn wir jetzt unsere Miete bezahlen, die ist festgelegt in US-Dollar. Nach der Krise, nachdem der Dollar eben nicht mehr konvertierbar wurde und es einen Schwarzmarkt gab, bedeutet das, dass der im Libanesen ausbezahlt wird, dass de facto sein Gehalt reduziert ist auf 20%, weil eben der Währungsverfall so hoch war. Bei uns war das nicht der Fall, aber zum Beispiel mein Schwager, der an der Bank arbeitet, der verdient jetzt nur noch 200 US-Dollar. Vorher waren es 1000.
Bernhard wird als Entwicklungshelfer in Euro und in Deutschland bezahlt. Aber die Misere seiner libanesischen Freunde und Verwandten ist ihm stets präsent.
Früher fühltest du dich als Teil der globalisierten Welt, weil du eben durch deine libanesischen Lira, die frei konvertierbar waren, in Dollar, du konntest bei Amazon einkaufen, du konntest in die Türkei fliegen und dort mit deinem Geld relativ gut leben. Das ist jetzt alles vorbei.
Wenn du ein libanesisches Konto hast, du kannst im Ausland dein Geld nicht ziehen.
Die libanesische Kreditkarte funktioniert nicht mehr im Ausland. Du hast praktisch den Status eines Ostdeutschen vor 1989. Du kannst mit deiner Währung nicht viel anfangen. Und das ist eben der große Unterschied. Pascal hat geerbt 30.000 Dollar. Diese 30.000 Dollar sind bei ihr auf der Bank. Und sie kann dieses Geld nicht bekommen, weil die Bank Maximum zu dem Kurs von 3.800 ihr nur 1.000 Dollar im Monat gibt. Also es dauert sozusagen 30 Monate, bevor wir dieses Geld zu einem schlechten Kurs aus der Bank kriegen könnten.
Die Erbe, die ich von meiner Tante bekommen habe, ich konnte sie als Cash nicht von dem Konto von meine Tante bekommen, weil man darf sein Geld, wenn man das in Dollar hat, nicht rausziehen, außer wenn man sie in einen total schlechten Kurs wegnimmt. Und das bedeutet so fast 60% oder 80% von ihrem Wert zu verlieren. Dann haben wir sie zu unserem Konto überwiesen.
Das, was für Pascal verboten ist, war den libanesischen Banken und ihren prominenten Kunden erlaubt.
Die Banken und da eben auch Privatanleger. Die letzte Zahl, die ich jetzt gehört habe, dass es 5 Milliarden wieder illegale Überweisungen gab, Milliarden Dollar ins Ausland. Und es gab eben auch 50 Milliarden direkt, als die Krise begann. Also es gab ein stetiges Abfließen von Geldern, was eigentlich illegal war. Und ich komme nicht an mein Geld ran, aber die Großen schaffen es eben, große Beträge ins Ausland zu schaffen.
Damit sagt er sachlich das, was viele wütende Libanesen im vergangenen Oktober lauthals auf den Straßen schrien. Pascal erzählt, dass die Proteste ausgerechnet durch eine geplante Steuer für die Entsendung von Textnachrichten, Bild- und Videodateien ausgelöst wurden.
Man muss wissen, dass in Libanon die Handykosten sind wirklich sehr, sehr teuer. Es ist eine der teuersten Länder, wenn es geht um Handy-Telefonieren. Und die Leute benutzen wirklich viel WhatsApp. Und dieser Vorschlag von Gebühren hat das Ganze wirklich, also das war eine Explosion. Viele sind auf der Straße gegangen und gegen diese Regierung demonstriert. Und natürlich hat dann dieses Gesetz nie mehr stattgefunden. Ich konnte nicht viel an der Demonstration teilnehmen, weil ich habe Kinder und ich wollte die Kinder nicht dort bringen. Also wir waren einmal mit sie so vormittags, bevor es wirklich viele Leute da waren und wenn es nicht wirklich gefährlich war, damit sie verstehen, was da wirklich los war und warum die Leute so wütend waren.
Pascals Vorsicht war berechtigt, denn später wurden Demonstranten von Schlägern der schiitischen Amal-Partei überfallen.
Mit Messern. Das sind bewaffnete Leute, die zu Amal-Partei, die Partei von Nabih Bure, der Präsident von Parlament, gehören.
Dessen Name einen Boulevard schmückt. Auch das ist Libanon. Wir sitzen in Bernhards und Pascals große und spärlich möblierte Wohnung in einer ruhigen Seitenstraße in Ost-Berlin. Wegen Corona wollten wir das Gespräch an diesem warmen Sommerabend auf dem Balkon führen. Aber die quietschenden S-Bahn-Züge vertrieben uns in die etwas stickige, jedoch stille, offene Küche. Die Kinder schlafen bereits. In Beirut ist der Sommer noch heißer und feuchter. Daher verbringt die Familie die Wochenenden bei Pascals Eltern im christlichen Dorf Aschut, 30 Kilometer nördlich von Beirut. In 1000 Meter Höhe genießen sie die Sommerfrische.
Beirut ist sehr eng gebaut, wenig öffentlichen Raum, wenig Spielplätze für Kinder. Also hier siehst du ja auch den Garten von meinen Schwiegereltern mit Blumen und so weiter. Wir haben da ein Trampolin aufgestellt und da gibt es eine Schaukel und das ist also ganz kinderfreundlich und das ist sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten war das eine wirkliche Rettung.
Zum Alltag in Beirut gehören auch die kaum bezahlbaren Fleischpreise und der tägliche dreistündige Stromausfall, sagen sie.
Wir hatten Glück, unsere Stromlinie hängt direkt mit der von der militärischen Krankenhaus, der in unserer Nähe ist, und wir hatten keinen Stromausfall.
Am 1. September feierte der Libanon den 100. Jahrestag der Staatsgründung. Hat Pascal mitgefeiert?
Nee, wirklich nicht. Es fühlt sich eher so nach 100 Jahren, tschüss Libanon oder keine Ahnung. Nee, gefeiert haben wir nicht. Ich finde es traurig, dass nach 100 Jahren wir in so einer Lage sind, dass es immer noch kein richtiges Land ist.
Was heißt richtiges Land?
Mit einem funktionierenden System, der sich um die Leute kümmert, dass ein richtiges, demokratisches, politisches System entsteht, der nicht nach Konfessionalismus funktioniert, wo alle gleich sind, egal wo sie herkommen oder was ihre Religion ist. Ich möchte einfach ein säkulares Land haben, wo ich nicht mehr als Christin wahrgenommen werde. Ich möchte säkulare Gesetze haben, die mich meine Freiheit und meine Rechte bringen, ohne dass ich irgendwas bin außer Libanesen. Ich möchte einen Präsident haben, der mich repräsentiert als Bürgerin und nicht als Christin.
Die letzten Tage im zerstörten Beirut waren für sie besonders traurig.
Wir konnten von vielen von unseren Freunden nicht wirklich verabschieden, weil alle Leute waren einfach total deprimiert und wollten einfach nicht mehr andere Leute sehen. Also ein paar Freunde von uns waren auch in die Viertel, wo es alles kaputt war.
Wie haben die Kinder reagiert?
Die Kinder haben diesen Knall gehört und Nur hat einmal gesagt, ich möchte mir die Zerstörungen angucken. Nur ist 5,5 Jahre und Firas, der 3 Jahre alt ist, bis zum heutigen Tag spricht er immer von kaputt, kaputt, kaputt.
Nur wenige Tage bevor sie den Libanon verließen, hatten Bernhard und Pascal ihren Kindern die zerstörten Stadtteile und Lagerhäuser am Hafen von Beirut gezeigt.
Wir wollten auf jeden Fall weg, aber das war wirklich ein schwieriger Abschied dadurch, weil ich hatte das Gefühl, dass ich meine Familie und meine Freunde hinter mich in eine total zerstörte Stadt.
Pascal über ihren Abschied von ihren Eltern.
Natürlich, sie sind froh, dass wir nicht mehr da sind, aber das war traurig. Ich meine, meine Mutter glaubte, dass wir nie wieder in Libanon kommen werden, weil das Land wird es nicht mehr geben oder dass wir nicht mehr kommen können.
Habt ihr eine positive Note zum Schluss?
Wenn was Positives sagen möchte zur Explosion, dann ist es die Hilfe unter den Libanesen. Die Jugendlichen, die dort sich engagieren und aufräumen. Und das ist ein tolles Zeichen und ist auch ein Stück Hoffnung. Aber es ist sozusagen eine Reaktion und keine Aktion für einen besseren Libanon.
Es ist schwierig für mich, jetzt positive Sachen zu sehen. Wirklich. Ich fühle mich drinnen so zerstört wie Beirut und ich habe keine Ahnung, wie das alles in irgendwelche positive Richtung gehen wird. Die Leute leiden schon unter diese schwere wirtschaftliche Krise. Und jetzt kam das dazu und es war wirklich ein Gefühl von, wir sterben.